Verzweifelt dreht er seinen Kopf, um etwas zu erkennen. Niemand ist da. Im Halbdunkel lassen sich nur vereinzelt Schemen von Möbelstücken ausmachen. Tausende Gedanken, tonnenschwer, flügen durch seinen Kopf. Wo bin ich? Was ist passiert? Warum bin ich hier? Um diese Fragen und ganz viele andere zu beantworten, gibt es diese Folge, die neue Folge von Lesen und Lesen lassen, mit mir, dem Martin.
Und dem Maxe, hallo.
Wir haben nämlich einen Thriller-Autoren zu Gast, und zwar Daniel Kohlhaas. Servus.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Das, was ich eben vorgelesen habe, was man eben gehört hat, das ist aus deinem Thriller-Debüt Kleine Engel.
Ja, ganz genau.
Und ja, ich würde sagen, Maxi, wir starten mit dem Eisbrecher, oder?
Wir haben uns nämlich gefragt, das Buch ist jetzt seit 1. Juli 2021 im Handel, und wir haben uns gefragt, kannst du eigentlich noch einkaufen gehen oder sprechen dich die Leute schon auf der Straße an?
Ja, also eigentlich wäre es schön, ne, wenn es so wäre, wenn ich dauernd angesprochen würde, aber tatsächlich kennt man ja oft den Autor gar nicht oder würde den Autor eines Buches gar nicht erkennen oder die Autorin auf der Straße. Also ich kann mich noch retten, aber tatsächlich ist es mir passiert, dass ich bei einer großen Handelskette einkaufen war und dort mit Karte bezahlt habe und die Verkäuferin den Namen auf der Karte sah und sagte, sind Sie etwa der Schriftsteller? Oha. Und das war mein großer Moment, ne? Also wenn man an der Kasse beim Einkaufen erkannt wird, ich glaube, dann hat man es geschafft.
Sehr gut. Musstest du noch gleich ein Autogramm abgeben?
Ich habe ja auf dem Kassenzettel unterschrieben.
Sehr cool. Kleine Engel heißt das Buch. Ich würde einen kurzen Inhalt geben. Natürlich versuche ich nicht zu viel zu spoilern, und du darfst dann im Anschluss gerne ergänzen.
Mhm. Ja.
Darum geht's. In einem Kinderhospiz kommt es zur Tragödie. Die kleine Lilly Lessing beschließt sich, das Leben zu nehmen. Das glauben alle. Nur einer nicht. Simon Winter, Kriminalpolizist, der meint, da ist irgendwas nicht koscher. Schnell findet sich ein ähnlicher Fall und es beginnt ein heißer Tanz zwischen Leben und Tod. Wie viel kannst du noch verraten?
Schwierig. Also ich selber habe tatsächlich immer das Problem bei Büchern, dass ich finde, genauso wie so auch bei Netflix-Filmen zum Beispiel, dass immer diese Vorschauen und diese Klappentexte viel zu viel verraten. Ne? Und deswegen hatte ich einen richtigen Kampf auch mit dem Verlag um den Klappentext, weil ich das mag, wenn das so ein bisschen mehr nur so anteasert, ne? So ein bisschen nur so grob was vorgibt. Und dann muss es eigentlich reichen, ne? Dass ich mich als Leser oder Leserin dann entscheide, das Buch dann zu kaufen und zu lesen. Und von daher will ich gar nicht viel mehr sagen und würde sagen, das war schon gut zusammengefasst und darauf lässt sich aufbauen.
Jawohl. Was noch auffällt, neben dem Klappentext, auf dem Cover sieht man eben diese Hände, einmal die rote und die weiße Hand, also die blutverschmierte. Mhm. Dann wird es aber interessant, wenn man hinten ein bisschen drauf guckt. Da steht, auch wenn man dich recherchiert, immer Gewinner von Sebastian Fitzeks Thriller-Schule dabei.
Ja.
Was hat es mit dieser Schule auf sich?
Ja, das war also eine ganz krasse Aktion. Ist jetzt schon wirklich tatsächlich lange her. Da sieht man einfach, wie lange auch so ein Prozess dauert. Also wenn man so startet, dann ist das wirklich eine lange Zeit auch des Wartens und Ausdauerns sozusagen. 2017, da hatte Sebastian Fitzek seinen Thriller Acht Nacht rausgebracht. Und damals hat die Bild-Zeitung, also manchmal macht die Bild ja auch was Gutes, hat die Bild-Zeitung eben diese Thriller-Schule ins Leben gerufen. Und man sollte sich mit, weil alles im Rahmen von diesem Buch eben auch irgendwie beworben wurde, wurde gesagt, ja, man sollte eine Thriller-Idee einreichen, die aus 8 Sätzen besteht. Und ich hatte tatsächlich nur 8 Sätze aufgeschrieben. Ich hatte so eine Idee, die habe ich dann dahin geschickt, auf Anraten meiner Freundin. Ich selbst hatte das erstmal gar nicht mitgekriegt. Die hat sich sogar damals extra ein Bild Plus Abo, hat die extra abgeschlossen, damit die sehen konnte, wo man die Bewerbungen hinschicken muss. Und und dann habe ich eben diese 8 Sätze dahin geschrieben und dann kam irgendwann halt eben eine Mail, ja, sie sind dabei. Es wurden dann halt auch 8 Leute ausgewählt. Und wir sind dann nach, mit diesen 8 Leuten sind wir dann nach Berlin gefahren, beziehungsweise geflogen. Und das fand dann im Springer-Gebäude der Bild-Zeitung statt. Ja, und dann haben wir quasi so eine Art, wie soll man sagen, ja, so eine Art Training bei ihm gehabt, ne? Also Schule ist vielleicht auch ein bisschen ein falscher Begriff, weil Schule ja so ein bisschen bedeutet, so vielleicht auch man bekommt was beigebracht. Es ging eigentlich viel mehr so ein bisschen um so die Grundsettings einer Geschichte. Und das Verrückte war, dass die 7 anderen, die hatten alle ihre fertigen Bücher dabei, ne? Also die waren alle so total, die hatten
strebermäßig
unterwegs. Ja, so voll. Und ich saß da und hatte diese 8 Sätze, ne? Und dachte so, okay, hätte ich jetzt mehr irgendwie machen müssen. Ja, und aber es war total cool. Ich meine, ich selber war oder bin auch Fan, ne, gewesen einfach. Es war einfach total cool, da ihm zu lauschen und seinen Erfahrungen da dabei sein zu dürfen, ne, davon irgendwie zu zehren, weil es einfach cool war, was er erzählt hat, wie viel Glück er selber gehabt hat überhaupt nur, ne, und um irgendwie Autor zu werden. Und ja, dann gab es halt einen so einen Moment, also man wusste halt, der Preis, oder es wurde dann irgendwann gesagt, der Preis ist am Ende, wenn du überzeugst, dass deine Idee verwirklicht wird als Buch. Und ja, dann gab es, er musste dann zwischendrin einmal weg, weil irgendeines seiner Bücher war verfilmt worden, also wurde für RTL verfilmt und er musste zu einem Fotoshooting. Und in der Zeit hat er die Aufgabe gegeben, man sollte den Lebenslauf seines Hauptprotagonisten oder eines seiner Hauptprotagonisten sollte man skizzieren. Ja, und dann haben wir alle da sozusagen wie die Schüler da gesessen und haben die Hausaufgaben gemacht. Und alle neben mir, die fingen halt so an wie so ein Lebenslauf, so einen klassischen, ne, irgendwie so einen tabellarischen oder ne, so irgendwie anzulegen. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich irgendwie nicht. Und habe ein Kapitel geschrieben aus der Ich-Perspektive, also wo der Protagonist quasi über sich selbst erzählt. Und dann saßen wir, es war an dem Tag unglaublich heiß, wir saßen später auf dem Dach oben des Springer-Gebäudes in Berlin und dann sollten wir vortragen, was wir gemacht haben. Und ja, dann hat jeder Reihe um so erzählt, ne, ja, mein Protagonist ist so und so alt, hat so und so Haarfarbe und so weiter und hat das und das gemacht und so. Und dann kam ich dran und habe gesagt, ja, ich habe das irgendwie anders gemacht. Ja, wie denn? Ja, ich habe irgendwie ein Kapitel geschrieben. Was sag ich mir? Ja, lies doch mal vor. Ja, dann habe ich das vorgelesen und dann war so ein Moment, ja, da konntest du so ein bisschen so die Stecknadel fallen hören, ne, in dem Moment. Und da hat er so da gesessen, hat mich angeguckt und gesagt, ja, das ist ziemlich gut, ne, so. Und ich glaube, da hatte ich einen großen Schritt getan, sozusagen. Und dann wurde das weitergereicht am Ende. Na, er hat dann quasi die Idee weitergereicht an die Agentur, an seine Agentur, die ihn betreut, Literaturagentur, und an seinen Verlag eben, Drömer Knauer. Und dann ging das erstmal so, ja, bitte schreiben Sie mal 50 Seiten, schreiben Sie mal 100 Seiten, schreiben Sie mal 150 Seiten. Und das habe ich dann alles immer irgendwie gemacht. Ja, und dann, als ich eigentlich schon gedacht habe, da wird nichts mehr draus, in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich noch ein anderes Buch geschrieben. ja, wirklich, kam auf einmal ein Anruf aus München. Ja, hier ist die Literaturagentur AVA. Wir wollten Ihnen Bescheid geben, Sie haben gewonnen.
Geil.
Und ich so, ja, was heißt das jetzt? Ja, wir laden Sie ein, wir schicken Ihnen alles zu, kommen Sie nach München, Vertragsunterzeichnung bei uns, also bei der Literaturagentur, und Vertragsunterzeichnung bei Drömer Knauer für das Buch. Ja, und dann ging es ab nach München und das hat alles seinen Weg genommen.
Sehr, sehr cool. Interessant.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch schon ein mutiger Schritt gewesen, einfach eine andere Antwort vorzulegen als alle anderen. Da hat man nämlich sofort den gesehen, der sich abhebt, ne, der was anderes probiert hat. Mhm. Wie es aussieht, hat sich's gelohnt.
Genau. Also da hat sich der Mut in dem Sinne dann belohnt, ne? Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass ja, es gibt, er hat selber noch gesagt zu Beginn, es gibt halt überhaupt keine Art, wie soll man sagen, Rezept, ne, für einen Bestseller oder Rezept für ein gutes Buch. Das sieht man ja auch jetzt selbst. Ich meine, so viele Rezensionen oder so viel Meinungen zu was Geschriebenen von mir hatte ich ja bisher noch nie, wie jetzt, so irgendwie. Und das ist halt total interessant, was Leute wiederum dann sagen, das finde ich total gut, oder auch über meinen Stil schreiben, was ich selber oder was mir selber gar nicht bewusst war, ne, irgendwie so. Und das ist halt auch total interessant und macht total Spaß.
Man erfährt vielleicht auch Sachen über sich selbst oder über sich selbst als Autor, die man vorher nicht wusste.
Genau, ja.
Also in dem Fall war der Herr Fitzek Lehrer oder euer oder dein Lehrer.
Ja.
Aber du bist ja auch selbst Lehrer. Mhm,
genau.
Was unterrichtest du denn?
Ja, Deutsch natürlich. muss Surprise. Ja, ne? Irgendwie. Und Sozialwissenschaften noch als zweites Fach. Und ja, und das ist ja auch schon trotzdem auch Bestandteil hier von Kleine Engel so ein bisschen, ne? Also so Gesellschaft, wie Gesellschaft funktioniert, so Normen, Regeln, all diese Konstrukte, eben zu diesem, auch bei Kleine Engel jetzt in Bezug auf vielleicht, wann darf ein Mensch entscheiden, wann er stirbt oder darf er das überhaupt oder ne, entscheidet die Gesellschaft, also die Mehrheit der Gesellschaft, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und sowieso Fragen interessieren mich natürlich dann auch aus Fachgründen sozusagen.
Ja, solche moralischen Abgründe kann man dann natürlich gut ausloten.
Ja.
Und kann da auch den Lesern ein Stück weit abholen, klar, weil jeder macht sich Gedanken, wenn es um so ein Thema geht, wie würde ich handeln, wie ging es mir dabei?
Genau.
Finde ich immer sehr spannend und das fand ich auch als Thema für das Buch sehr spannend.
Ja, war auch, glaube ich, mal ein bisschen was anderes. Also, ne, so, dass man selber, also klar, man kennt diese Chirac, ne, Sachen so, dass man selber als Leser quasi so herausgefordert ist oder als Zuschauer, wie würde man entscheiden? Das mache ich ja hier gar nicht. Also ich zwinge den Leser ja nicht zu einer Entscheidung, aber ich will ihn halt auf jeden Fall in so eine moralische Diskussion mit sich selbst locken.
Aber vielleicht zwingst du ja deine Schüler in Zukunft zu was, denn mit Kleine Engel hast du ja Potenzial für eine neue Schullektüre.
Ja, aber dann habe ich es geschafft. Also wenn wir so weit sind, ja, ich habe ja tatsächlich aber auch schon da so eine Mischung mal gehabt. Ich habe für Cornelsen, also für den Cornelsen Verlag, 3 so Grammatikhefte rausgebracht, da sind Kurzkrimis drin oder so Geschichten, kleine Kurzthriller oder was auch immer. Und danach musst du dann mit Hilfe der Geschichte dich einem grammatischen Phänomen nähern. Also ich habe auch schon das eine mit dem anderen verbunden tatsächlich.
Sehr cool. Dann noch kurz zu deinem Werdegang, denn angefangen hast du ja als Industriekaufmann und hast nebenbei Konzerte organisiert. Und jetzt hast du ein Buch draußen, wenn man dir das damals als Jugendlicher gesagt hätte, dass du ein paar Jahre später dein eigenes Buch rausbringst. Hättest du das geglaubt?
Nee, nein, hätte ich niemals geglaubt. Also ich habe tatsächlich schon früh geschrieben, also schon als Teenager, ne, irgendwie so angefangen zu schreiben, am Anfang noch so Gedichtsachen und sowas. Irgendwann dann so die ersten Geschichten so ein bisschen. Ich selber war gar nicht von Beginn an so ein Spannungsleser, also dass ich jetzt selber Thriller irgendwie gelesen hätte. Mir hat dann damals ein Schulfreund hat mir ein Dean Koons Buch geschenkt, glaube ich, zum Geburtstag oder so. Und das war mein erster Thriller, wenn man so will, ne, irgendwie. Und da habe ich gedacht, boah, wie cool, ne, was für ein cooler Stil. Und dann kam halt natürlich Stephen King irgendwie natürlich dazu. Und dann hat man natürlich auch so Filme irgendwann geguckt und so weiter. Und dann kam so die eigene Idee, dass ich sowas auch schreiben will. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das professionalisiere. Wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwie eine Booking-Agentur haben oder Konzerte organisieren oder sowas, weil ich das unglaublich gern gemacht habe. Ich habe so viele Bands kennengelernt früher und was weiß ich und Konzerte veranstaltet. Die 3 Fragezeichen, als die noch keiner veranstalten wollte und was weiß ich und sowas, ganz verrückte Dinge gemacht. Ja, da hätte ich nie gedacht, dass das am Ende wird, ne, irgendwie. Also, ja, ist aber auch wieder cool. Also, ich kann immer sagen, wenn Leute mich fragen, also ich habe einen richtigen Beruf gelernt, ne, also Industriekaufmann, dann bin ich jetzt Lehrer, weil das ist ja immer so, ne, die haben ja auch Zeit, ein Buch zu schreiben, ne? Also was willst du, einen anderen Job haben, ne? Irgendwie. Und von daher klappt das ganz gut derzeit und kriege ich das auch gut unter einen Hut, weil ich immer wusste oder ich habe sehr früh festgestellt, dass ich Freiheit haben will in meinem Job, also so eine gewisse Narrenfreiheit, aber dass es für mich als Typ auch ganz gut ist, wenn ich so einen Rahmen habe. Also so nach dem Motto, du musst auf jeden Fall um 8 Uhr da sein, ne? Und dann geht das so bis 4 oder so. Also das musste ich schon irgendwie haben, weil ne, so das reine Selbstständigsein habe ich auch früher schnell gemerkt, boah, das verleitet auch schnell dazu, dass man faul ist. Und ich bin auch gerne faul.
Also ich persönlich kann dir da sehr gut nachfühlen. Jetzt stellt sich mir die Frage, schlägt sich das bei dir auch aufs Schreiben nieder? Bist du dann jemand, der einfach loslegt und losschreibt, oder bist du derjenige, der erstmal als Architekt das Grundgerüst baut? Oder gehst du quasi in den Garten und bearbeitest ein Beet nach dem anderen, weil das sind alles abgeschlossene Gebiete, wo du dann freischalten und walten kannst?
Also ich bin an sich eigentlich ein sehr organisierter Mensch, aber beim Schreiben war ich absolut ein Bauchmensch zu Beginn. Und habe einfach sich alles so entwickeln lassen. Klar, man hat ja so eine grobe Struktur im Kopf, ne? Also was man so verarbeiten will. Aber hier ging das natürlich gar nicht mehr. Also als die dann kamen und haben gesagt, schreib mal ein Exposé, da musste ich erstmal überlegen, ja, was ist ein Exposé? Irgendwie so. Du musst alle Personen beschreiben und du musst die Handlung beschreiben, ohne Spannung zu erzeugen. Also wirklich einfach nur runterschreiben, was passiert. Und das ist mir so schwer gefallen, tatsächlich zu Beginn, weil ich irgendwann gedacht habe, ja, aber vielleicht passiert das ja auch gar nicht, was ich jetzt da reinschreibe. Weil das ist wirklich so, das sagt auch jeder Autor und das ist auch kein Quatsch. Ne? Das habe ich jetzt noch gehört, dass Arno Strobel das noch sagte oder auch Sebastian Fitzek selber. Wenn man so Personen erschafft, dann entwickeln die tatsächlich auch so ein Eigenleben. Und irgendwann machen die Dinge, du schreibst ein Kapitel und dann denkst du, ja, okay, der müsste jetzt eigentlich das machen. Aber wenn ich jetzt so recht überlege, so wie der bisher gehandelt hat, passt das hier eigentlich viel besser zu dem. Und schon ändert sich der ganze Plot irgendwie, ne? Und dann, ja, ist das auch wieder hinfällig, was du dir da zusammengeschustert hast. Aber tatsächlich, klar, ist Exposé-Arbeit oder Vorarbeit wichtig. Und ich habe auch gemerkt, tatsächlich jetzt auch bei Kleine Engel habe ich auch gemerkt, dass es schon auch gut ist, ne, wenn man so einen Rahmen hat. Und das ist ein bisschen ähnlich wie was ich eben über meinen Beruf gesagt habe. So ein Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens versuche ich aber, mir Freiräume zu erkämpfen und die auch auszuleben, so ein bisschen.
Das passt. Jetzt haben wir ein bisschen über dein Vorgehen gesprochen und unsere nächste, ich nenne es mal Kategorie hier, wäre gewesen, dich eben auszuquetschen darüber, wie du an die Arbeit gegangen bist. Und wir konnten glücklicherweise von der Community auf Insta ein paar Fragen eben sammeln, die ein bisschen Einblick in dein Vorgehen geben.
Ja.
Was ganz spannend ist, denn laut Verlagsseite basiert der Fall in dem Buch auf einer wahren Begebenheit. Wie hast du da Fiktion und Realität verschmolzen?
Ja, das ist, also, da muss man jetzt dazu sagen, das hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Also die Grundidee, die ich ursprünglich hatte, die basierte darauf, dass ich eine Doku gesehen hatte bei Netflix oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie sowas, Make a Murder oder keine Ahnung, wie das hieß. Da haben jedenfalls Insassen in der Todeszelle haben berichtet über ihre Taten, was sie so gemacht haben und so weiter. Und da war einer dabei, der hatte, lass mich lügen, ne, der hat irgendwie 40 Leute umgebracht oder sowas.
Jesus.
Und der erzählte aber halt eben dem Mann 40 Morde quasi, der war für 40 Morde verurteilt worden. Der sagte aber ganz klar einfach, ich habe aber nur 37 davon begangen. Und da habe ich so gedacht, so, ja, ey, es ist ja eigentlich, ne, für die Strafe wäre es total egal gewesen, ob der 37 oder 40 umgebracht hat. Ja, der stellt sich aber hin und sagt, 37 sind meine, drei nicht. Obwohl diese drei anderen komplett seine Handschrift hatten. Also, dass man sagen konnte, das war der, ne, irgendwie. Mhm. Und das hat mich so darauf gebracht, wenn es jetzt irgendwie so jemanden gäbe, der wirklich sagt, ich, in so einem Schatten agiere ich, ne. Es gibt einfach so einen Täter mit einem bestimmten Profil und ich mache einfach so wie der. Weil dann wird das wohl keiner merken, dass ich das eigentlich bin. Also das war mal so eine Grundidee damals. Aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen mit der Zeit, als dann irgendwie die Idee so weitergewachsen ist. Und hierbei war es dann so, dass ich am Anfang dann eben so dachte, so ja, was ist, wie es ja in diesem Fall ist, wenn jemand sich umgebracht hat und dann alles darauf hindeutet, dass es ein Selbstmord war, aber das war es dann nicht. Und dann habe ich mir ein Buch zugelegt. Das heißt tatsächlich schlicht und ergreifend Todesermittlung. Das ist ein Buch, was man, glaube ich, lesen muss, wenn man Polizist werden möchte und dann studiert. Und ey, ich bin vom Glauben abgefallen, was da für Fälle drin, also dargestellt wurden, wo man davon ausgegangen ist, das ist eine Selbsttötung gewesen und dann irgendwann rauskam, nee, das war aber doch so und so und so und so. Und das war dann irgendwie so für mich so das Realistische, ne, was ich dann mit da reingebracht habe. Also einfach, ich habe wirklich einen Fall, auch das war tatsächlich ein Fall, wo jemand sich dann umgebracht hat. Und wo es, oder so schien, als hätte er sich umgebracht, aber tatsächlich hatte er es nicht getan. Und wie man das dann überhaupt entdecken kann und was man alles so machen muss. Ne? Also das heißt, ich habe da so ein bisschen mich dann da bedient, könnte man sagen.
Wie ist es denn so, wie fühlt man sich denn da abends? Weil das ist ja keine leichte Kost, die du da in dem Buch verarbeitest.
Ja.
Und ich kenne das irgendwie, wenn man das auf Netflix schaut, solche Sachen, dann ist das irgendwie, wie soll ich sagen, dann ist das...
Weit weg.
Ja, dann ist das weit weg, dann ist das so ein bisschen Hollywood, so dann ist das der Schocker. Mhm. Aber wenn man dann eben so ein Ermittlungsbuch hat und da sind echte Fälle, dann macht das ein bisschen was mit einem.
Ja.
Wie hast du dich denn dann gefühlt beim Recherchieren?
Ja, das ist, da sind auch Fotos drin und alles, ne, in diesem Buch. Und ich musste mich erstmal damit auseinandersetzen, das klingt jetzt vielleicht total blöd, was ich jetzt sage, aber dass es auch bei der Polizei ja Menschen gibt, ich meine, es ist irgendwie logisch, dass es die da gibt, die einfach vielleicht, wenn die da abends irgendwo hingerufen werden, überhaupt keinen Bock haben, sich wirklich damit zu befassen. Weil die einfach sagen, boah, ne, ruft er mich hier um 3 Uhr in der Nacht an, weil hier irgendeiner tot ist. Sieht man doch, ne, sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock da, der sich selbst umgebracht hat. Ne, so nach dem Motto. Und dann halt eben irgendein Arzt halt eben auch gerufen wird mitten in der Nacht und er sagt, ja, klar, war ein Selbstmord. Weil die vielleicht einfach faul, jetzt sind wir wieder beim faul, ja, auch faul sind und keine Lust haben oder ihren Job vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Man kennt das ja klar aus seinem eigenen Umfeld. Jeder, der in irgendeinem Unternehmen arbeitet, der Arbeitskolleginnen und Kollegen hat, wird sagen, klar gibt's da Leute, die einfach vielleicht nicht diese Leidenschaft für den Beruf mitbringen, ne, oder diese Genauigkeit mitbringen wie ich. Und dass ich das dann so übertragen konnte auf Ärzte und Polizei und so, das hat mir so ein bisschen auch Angst gemacht, ne, dass ich dachte, boah, wie krass, wie einfach es vielleicht doch auch ist, mit einem Mord durchzukommen. Weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wie viele angebliche Selbstmorde waren vielleicht doch am Ende tatsächlich Morde?
Ja, der Mensch ist halt immer so eine Komponente oder so eine Variable, die kann man nicht einschätzen. Ne? Wie du sagst, wenn der Arzt oder der Polizist nachts um 3 keinen Bock hat, da jetzt zum Tatort zu kommen und dann halt irgendwie den Schein ausfüllt, ja, der ist seit 2:30 tot, und dann ist die Sache abgehakt. Also das ist ja vor allem deswegen so tragisch, weil man denkt, Polizisten und Ärzte und solche Leute, die haben einen gewissen Stand, den vertraut man. Du vertraust einem Polizisten grundsätzlich. Das ist sehr interessant, was du da gerade angesprochen hast.
Ja.
Haben denn dann viele von diesen Fällen tatsächlich auf, in Anführungszeichen, Fehlern basiert, menschlichen Fehlern?
Ja, nahezu alle. Also von dem wirklich, sag ich mal, total Verrückten, dass der Polizist oder die Polizisten vor Ort und der Arzt, der den Schein ausfüllt, alle sagen, das ist ein Selbstmord und dann kommt das Beerdigungsinstitut, ne, oder wie heißt das, Bestattungsinstitut, kommt hin und heben den in den Sarg rein und sagen, warum hat denn der hier eine Schusswunde? Was ist so? da gab es die verrücktesten Fälle, also die, wo du wirklich sagst, wie verrückt kann man sein, dass man das nicht sieht, aber auch die, bei denen wirklich am Ende auch vielleicht es dann jemanden zu verdanken ist, der sich dahinter klemmt und sagt, warte mal, da ist doch irgendwie was anders.
Kinderhospize stehen ja im Vordergrund der Ermittlung bei Kleine Engel. Ja, wie sah da für dich die Recherche aus? Hast du dann auch tatsächlich eins besucht oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, es ist ein Kumpel von mir, der ist Redakteur, der hat ein Magazin und der hat ein Interview geführt mit einem Leiter eines Kinderhospiz und da durfte ich dann dabei sein oder beziehungsweise das dann mit lesen und da konnte ich viel rausnehmen einfach. Da sind so ein paar Impressionen auch drin. Ja, einfach auch natürlich Internetrecherche einfach und dass man einfach so ein bisschen das mitnimmt. Ne? Also was mir wichtig war oder was mir generell immer bei dem Thema wichtig war, ich habe mir jetzt kein einfaches Thema ausgesucht für den Debütroman, vor allen Dingen auch tote Kinder, ne, wo wirklich viele dann auch sagen, ja, das ist ein zu heißes Eisen oder viele auch direkt ablehnen, das zu lesen, weil sie sagen, das kann ich nicht oder so. Was mir halt eben wichtig, diese Sachen auch möglichst feinfühlig anzugehen, weil mir geht's überhaupt nicht darum, diese Effekthascherei in den Vordergrund zu stellen oder dass es jetzt mir wichtig ist, dass es möglichst brutal irgendwie ist oder sowas, sondern das Moralische war mir ja viel wichtiger. Ne? Dahin wollte ich ja. Aber ich musste halt quasi Kinder nehmen, weil die nicht entscheiden dürfen. Ne? Also das musste ich halt irgendwie, ne? Ich wollte ja noch so eine Komponente mehr haben. Und dann kommt noch dazu, ich bin selber Papa, meine Tochter ist 7. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was jeder irgendwie nachvollziehen kann. Sobald da dieses Geschöpf auf der Welt ist, lebst du in dieser Angst, da könnte irgendwas passieren, ne, irgendwie so. Und das hat mich halt auch angetrieben, irgendwie so mich damit auseinanderzusetzen, was ist damit. Und ich habe eine Bekannte, ist jetzt nicht direkt eine Freundin, aber eine Bekannte, die auch ein schwer behindertes Kind hat und ich bewundere das so unglaublich, ne, wie die Leute da miteinander umgehen und wie die das managen in ihrem Leben und dann habe ich mir oft so Fragen gestellt, boah, wie geht das? Wie kannst du da immer deinen Mut behalten und wie ist das vor allen Dingen, wenn du dann selber krank bist? Kommt auch ein bisschen meine eigene Geschichte hinzu. Ich war selber sehr schwer krank mit 10 Jahren, wo auch alle erstmal nicht wussten, was los ist und habe viele Operationen über mich ergehen lassen müssen und lange im Krankenhaus gelegen. Und na, ich habe meine Mutter erzählt immer aus der Zeit von einer Nacht nach der OP, in der sie an meinem Bett an der Intensivstation gesessen hat. Und da sagt sie immer, in der Nacht bin ich grau geworden, sagt sie immer. Ne? Und das ist halt so eindrücklich, weil ich auch diese Nacht, die ich da erlebt habe, in der immer meine Mutter aufpassen musste, dass irgendwie mein Puls oder was nicht unter einen bestimmten Wert fällt, ne, an so einer Maschine angeschlossen, die habe ich selber so in Fleisch und Blut noch in mir drin, diese Nacht, obwohl die jetzt ja auch schon 30 Jahre zurückliegt, ne, aber weil es einfach ja so viel mit einem macht und man sich mit Sterblichkeit als Kind auseinanderzusetzen, ist auch total surreal irgendwie. Ne?
Das glaube ich. Bist du dann auch abends tatsächlich mit einem mulmigen Gefühl ins Bett gegangen? Hat dich das auch körperlich auf gut Deutsch fertig gemacht, über sowas zu schreiben und sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, es gibt, glaube ich, so einen Instagram-Eintrag, kann ich mich gerade noch dran erinnern. Da hatte ich so eine Szene geschrieben in dem Buch, ne, die wirklich mir echt an die Nieren gegangen ist. Und man ist dann auch so ein Stück weit leer, wenn man die geschrieben hat, ne, so eine Szene so. Also man sitzt da so und es fließt dann ja so alles in diesen Rechner rein, ne, in diesen Monitor rein, halt ans Worte, was du vorher so in deinem Kopf hast. Und ich schreibe sehr cineastisch, würde ich das sagen oder nennen. Also das heißt, es läuft bei mir wie ein Film ab im Kopf, was ich schreibe, ne, irgendwie. Und wenn man das dann so rüberbringt, ja, dann ist man am Ende auch geschafft. Und da nimmt man diese Emotionen auch mit. Also dann kann man erstmal nicht direkt danach irgendwie, weiß ich nicht, den Witz des Tages erzählen oder so, sondern dann muss man erstmal irgendwie so ein bisschen mit sich das irgendwie auch erstmal ausmachen, ja.
Ja, kann ich bestätigen. Ja.
Ich habe das Wort Moral eben rausgehört.
Ja.
Und mit dem Wort möchte ich nämlich wieder zurück ein bisschen zum Buch kommen und insbesondere zu den Figuren.
Ja.
Und bei Kleine Engel, da verfolgen wir als Leser ja den Simon Winter, der Kriminalpolizist. Und das ist ja ein Mann, der ein Päckchen mit sich rumträgt. Genauer gesagt trägt er einen Teil seiner Vergangenheit, sag ich mal, in seinem Handschuhfach mit sich.
Ja.
Wie viel Daniel Kohlhaas steckt in Simon Winter?
Boah. Ja, auf jeden Fall viel, glaube ich. Also man packt in jede Figur so ein bisschen was. Man packt nicht alles in eine, sondern man verteilt das so ein bisschen wie so ein Kuchen auf alle, die so im Buch vorkommen. Aber ja, natürlich sind Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften von so einer Person einem dann selbst nicht fremd. Ne? Und ich glaube, so die Art, wie Simon ist, also dass der so nicht unbedingt der selbstbewussteste Charakter direkt so ist, sondern auch ja schon mal so ein bisschen mit sich selbst hadert, ne, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall was er stark auch von mir hat.
Du hast ja auch eben angesprochen, dass Kinder zum Beispiel für sich selbst nicht entscheiden können oder Entscheidungen treffen können. Ja. Das kommt ja auch im Buch rüber, dass er sich eben sehr dafür einsetzt, dass man eben diesen Fall von der Lilly bitte genauer untersuchen soll, weil ja auch Kinder einen gewissen Respekt verdient haben. Und dass man das ja nicht einfach so abtun sollte. Ja. Und das habe ich schon in dem, was du gerade gesagt hast, wiedergefunden.
Ich habe auch schon so ein ausgebildetes Gerechtigkeitsbewusstsein in irgendeiner Form, würde ich auch sagen. Und das ist hier auch so. Also, dass einfach man möchte, dass nicht was zu schnell abgetan wird und dass man einfach auch hinterher irgendwas sein will und dass man, dass jeder oder dass auch Geschichten erzählt werden von den Menschen. Also in diesem Fall ist es ja so, dass da ja noch ein bisschen mehr hintersteckt, ne? Also wie geht man als Eltern damit um, wenn das Kind krank ist? Wie geht man als Kind damit um? Und das sind ja alles Sachen, ne, die dann auch natürlich aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie heraus entstanden sind. Und dann eben ist Winter eher so eine moralische Instanz, ja auch als Polizist ist man ja auch irgendwie eine moralische Instanz. Und die steht da so und muss dann auch so für sich Antworten finden. Und eigentlich diesen Prozess, den der durchmacht im Verlaufe des Buches, den habe ich ja zeitgleich mit ihm durchgemacht, wenn man so will. Weil, ne, ich habe es ja immer geschrieben. Und von daher war das so ein bisschen, sind wir da beide so Hand in Hand durchgewandert.
Hast du dann selbst beim Schreiben was über dich rausgefunden, was du vorher vielleicht nicht gewusst hast? Weil der Simon Winter vielleicht irgendwie sich ein bisschen selbstständig gemacht hat, wie du eben gesagt hast, dass da vielleicht irgendwas bei rumkommt, wo du dachtest, ach, irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir jetzt so rausgerutscht, das wollte ich gar nicht aktiv, aber es passt gut und irgendwie finde ich gut, was der Simon Winter da jetzt gemacht oder gesagt hat.
Ja, dem Simon habe ich ja schon fast eine klare Richtschnur gegeben. Spannender war ja, irgendwie ist ja eher dann stellenweise auch die Perspektive seiner Partnerin, der Nadja Bergendahl, weil die sagt dann Gedanken, die man vielleicht in der Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal so, oder so im öffentlichen Diskurs vielleicht nicht unbedingt sagen würde. Und das war dann natürlich spannend, wie würde man darauf reagieren und wie reagiert dann Winter darauf? Das sind dann natürlich irgendwie ja so ein bisschen auch dann meine Reaktionen. Und das musste ich auch dann lernen. Also ich bin ja quasi in beide Rollen irgendwie geschlüpft. Und diese Diskussion, die beiden miteinander führen, die habe quasi dann ja ich auch mit mir führen müssen. Und das war total spannend. Und da habe ich mich auch manchmal selbst rausgefordert. Weil diese Dialoge, die führen, auch wenn die da im Auto fahren, ne, irgendwie und so, die sind ja nicht so in so einem Exposé drin, die du so vorher total ausgeplant hast, sondern die entstehen ja wirklich dann in diesem Moment. Und das ist total cool, finde ich dann, weil da leben diese Figuren ja und du sitzt quasi mit denen im Auto und hörst dieser Diskussion zu und nickst innerlich hier, wenn du das eine schreibst und nickst aber auch, wenn du das andere schreibst und denkst, ei, gut, dass ich jetzt nicht wirklich die beiden bin.
Ja, das Gute ist, man muss als Autor keine Stellung beziehen. Genau. Man kann auch so ein bisschen, wie man neudeutsch sagt, so einen edgy Charakter schaffen, der vielleicht auch, wie du sagst, Sachen sagt, die man nicht sagen sollte, weil sie vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt sind oder halt eben ein bisschen falsch aufgefasst werden. Und man kann dann aber trotzdem so ein bisschen die Sau rauslassen, indem man halt diesen Charakter auf die Kacke hauen lässt, ja.
Genau. Das ist halt das Coole, ne? Also, und wenn der einer dich da drauf festnagelt und sagt, ja, aber hier, ne? Kannst du sagen, nee, das bin ja nicht ich, ist ja mein Charakter, ne?
Du hast den Namen ja schon gedroppt. Das ist die Nadja Bergendahl, die Kriminalpsychologin.
Ja.
Und zusammen mit ihrem Kumpel, dem Journalisten Helge Renner, da machen die ja den True Crime Podcast. Mhm. Und Nadja Bergendahl, das ist ja eine, die für ihren Beruf lebt. Es gibt ja auch eine Rückblende, wo dann schnell klar wird, dass sie bei Verbrechern und Mördern hinter die Fassade gucken möchte.
Ja.
Und es reicht ihr quasi nicht zu sagen, dass sie hinter die Fassade gucken möchte, sondern sie will bestätigt haben, dass jeder diese Fassade hat.
Ja, genau, ja.
Und mit den beiden hast du ja eigentlich ziemlich moderne Figuren geschaffen, weil True Crime Podcast, ich glaube nicht, kein Podcast hat einen größeren Hype eher als eben die seit Corona und haben True Crime Podcasts dich auch als Zuhörer gewonnen.
Genau, tatsächlich. Und das war es auch in der Corona-Zeit so ein bisschen gewesen. Ich bin angefangen habe ich mit dem Podcast Stimmen im Kopf, heißt der. Das ist aber gar nicht unbedingt so ein True Crime Podcast gewesen, sondern auch so ein bisschen Mystery Podcast. Und die haben aber dann so, die haben immer auch so Folgen gehabt, die haben mich dann nicht so abgeholt. Da habe ich irgendwie nach was gesucht, was so in der Art ist. Und da bin ich auf die Schwarze Akte gestoßen. Und die mag ich total gerne, die beiden, die wirklich auch dann Verbrechen, also so True Crime Verbrechen dann erzählen und dann so ein bisschen die Hintergründe. Und dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, nicht also die beiden zu nutzen, das hatte ich vorher schon so ein bisschen als Idee, aber dass wir ja so einen kleinen Marketing-Gag auch noch gemacht haben, nämlich tatsächlich die Voll-, also Nadja und Helge treten ja im Buch live auf und erzählen ja über einen Fall. Und diesen Fall, den habe ich mir halt auch selbst ausgedacht. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn es tatsächlich diese Folge gäbe? Und dann habe ich halt ein Drehbuch zu der Folge geschrieben und den Fall ausgearbeitet. Und dann haben wir im Tonstudio dann eben diese Folge produziert. Wenn ihr auf meine Homepage geht, da könnt ihr euch tatsächlich dann diese Folge des True Crime Podcast anhören. Ist dann so ein bisschen noch so ein kleiner Gag-Buch oder Geschichte im Buch.
Das finde ich, das finde ich richtig geil, vor allem, weil der Fall ja nicht schlecht ist.
Ja,
ich nehme mal an, das können wir vorwegnehmen. Das passiert ziemlich früh im Buch. Und zwar ist das ja der Salomo-Fall.
Genau.
Und da wird ja einer Mutter irgendwie das Kind geraubt. Und die Mutter muss dann entscheiden, welches ihrer beiden Kinder quasi überleben darf.
Ja, genau. Ja.
Darf ich dann den Twist auch noch verraten?
Oh, weiß ich nicht, wenn du willst.
ich spreche ihn mal aus und du sagst, ob es zu viel ist oder nicht. Der Twist ist ja, dass die Mutter denkt, sie entscheidet, welches Kind überlebt, aber eigentlich entscheidet sie, welches stirbt.
Ja, genau.
Das fand ich heftig.
Ja. Ich habe ganz viel Ärger dafür bekommen, dass ich das innerhalb des Buches verwurstet habe, weil alle gesagt haben, boah, das war eine mega Idee für ein anderes Buch.
da habe ich gestaunt, das fand ich gut.
Ja. Da musste ich jetzt spontan, ohne diesen Fall zu kennen in diesem True Crime Podcast, also diesen Fake-Fall im True Crime Podcast, was ich jetzt an den Film Dark Knight denken, wo der Joker im Prinzip dasselbe abgezogen hat und dem Batman die falsche Adresse genannt hat, wo er auch entscheiden sollte, wer denn überleben sollte, nämlich Harvey Dent oder seine Freundin, und dann wurden die Adressen vertauscht.
Ah, okay, boah, du sagst jetzt hier was, das ist ja schon Nerdwissen, ne? Also.
Danke.
Hätte ich jetzt nie mehr gewusst tatsächlich, aber das kann ja auch sein, ne? Also man ist ja, also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen und sowas kann einen ja auch irgendwo beeinflussen, ne? Wir haben,
freilich.
Ich habe, also als diese Idee, True Crime Podcast, also ich fand das total spannend und ich habe dann, also Schwarze Akte war so ein bisschen Vorbild für mich, wie wir den aufgebaut haben, weil wir haben das ja ins Jahr 1995 gelegt und nach Siegburg, ne, irgendwie so, haben so ein bisschen so erzählt, was in dem Jahr so abgelaufen ist. Das war in der Recherche auch total geil, ne? Haben so gesagt, so, welche Songs waren da in der Zeit gerade in den Charts? Ja, was? Dann irgendwie so, Christo hat da gerade irgendwie den Reichstag verhüllt, ne? Axel Schulz hat um die Weltmeisterschaft geboxt und was weiß ich und so. Und du hast ja diese Sachen nochmal so vor Augen. Also, Das war irgendwie total cool und hat total Spaß gemacht. Und ich hab halt einen Kumpel, der hat ein Tonstudio und bei dem haben wir das dann aufgenommen abends. Auch noch, ne, das war mitten in der Corona-Zeit, alle noch mit Tests, ne, da irgendwie hingekommen und alles irgendwie, damit das alles irgendwie geht. Da mussten wir vor 10 Uhr fertig sein, weil da war diese, ne, Ausgangssperre zu dem Zeitpunkt. Und wir haben immer auf die Uhr geguckt, oh je, und noch, wir brauchen noch 2 Takes und oh, wir müssen gleich fahren, sonst schaffen wir das nicht. Und da war es halt total super. Und der hat dann noch so ein bisschen so kleine Sounds darunter gemacht, ne, so ein schönes Intro dazu gemacht. Und als wir das dann gehört haben, haben wir echt gedacht, wir haben das als 13. Folge gemacht, also so, ne, so fiktiv 13. Folge. Da haben alle gesagt, ey, lass uns die anderen 12 davor noch machen. Irgendwie so aus. Weil es so, dass du wirklich sowas weiterleben lässt, ne, in irgendeiner Form. Und eine Homepage für die beiden angelegt, ne, irgendwie so für diese fiktiven Personen und so. Das wäre ja auch mal ein interessantes Ding, dass du irgendwie so ein, das ist ja eben so schön, so True Crime Podcast, wenn du so einen Fake Crime Podcast machen würdest, aber den so verkaufst, als dass das True Crime wäre, ist ja auch eigentlich eine mega Geschäftsidee.
Eigentlich schon. Mir ist jetzt gerade eingefallen, wenn du diesen Fall theoretisch als Geschichte für ein weiteres Buch aufgreifen würdest, könntest du dein eigenes literarisches Universum schaffen.
Ja, ja.
Das wäre cool.
Das finde ich ja sowieso immer cool. Also ich finde es, also vorher habe ich ein Buch geschrieben mit einem Kollegen zusammen, das ist so ein Mystery-Thriller gewesen, 1310. Und da passiert alles am 13. Oktober. Mhm. Und deswegen habe ich mir das auch nicht nehmen lassen, ne, dass diese Tat bei Lilly, da steht dann auch drin, ne, ist in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober passiert. Ne? So, also ich mag das sehr gerne, wenn so Sachen wieder auftauchen irgendwo. Und deswegen, also wenn dann Figuren nochmal in einem anderen Buch irgendwo auftauchen oder allein was das Stephen King, ne, immer macht mit seinem, das ist ja, ist so diese kleinen Anspielungen an eigene Werke oder Orte, die man sich selbst ausdenkt, wo dann was lebt und wo wer lebt und mit wem zu tun hat, das finde ich richtig cool. Also wenn ich so weit komme, ne, dass wir irgendwann nochmal reden und ich habe 20 Bücher geschrieben und wir sagen dann, boah, wie cool, da hast du das da gemacht und so, dann sehr gerne.
Wir sind bereit.
Ja, ich bin da nicht abgeneigt. Du hast vorhin auch, das war ein gutes Stichwort, ich wollte dich aber nicht unterbrechen, du hast gemeint, es wurden auch Songs recherchiert, die damals bei dem Fall irgendwie in den Charts waren oder gehört wurden. Ja. Und da gibt es einen, den Helge Renner. Ne? Ja. Jetzt haben wir eben die Nadja besprochen, jetzt sprechen wir über den Helge. Der hört auch, ich glaube, der wird auch gern Metallica zitiert in deinem Buch, und der trägt nonstop Band-Shirts.
Ja.
Wie viele Band-Shirts hast du im Kleiderschrank?
tatsächlich viele, die ich aber nur immer beim Schlafen noch trage. ich habe früher tatsächlich auch sehr gerne Band-Shirts gekauft und auch getragen, mit voller Überzeugung. Heute nicht mehr so sehr. Aber tatsächlich gibt's schon, also ich finde, in Sachen Band-Shirts hat sich auch was getan. Es gibt halt solche und solche Band-Shirts, ne, so diese, die man auch heute vielleicht modisch tragen kann, würde ich sagen. Und dann gibt's ja, es gibt aber so Leute um mich herum, also ich habe einen Kumpel, der ist halt Metaller durch und durch und der hat halt immer Band-Shirts an, Band-Shirts, bei denen ich niemals lesen kann, wie diese Band heißt, ne, mit so Schriftzügen, wo man irgendwie denkt, da ist ein Ei runtergefallen oder so. Aber ich fand die Figur gut. Also viele der Figuren sind ja durch irgendwas inspiriert, auch durch Leute, die man kennt oder haben irgendein Accessoire von einem, den man kennt. Also ich besitze auch Band-Shirts, auch Metallica-Shirts vor allen Dingen. Und aber sie fristen nur noch ein Dasein in meinem Kleiderschrank der Schlaf-T-Shirts.
Braucht man solche T-Shirts?
Die Silke Schwanbeck ist die Pflegerin, die zu Beginn der Geschichte auf dem Weg zur Arbeit die Lilly findet, die sie ja angeblich selbst umgebracht hat, und beschwert sich kurz vorher noch über die Frühschicht. Also sie hat was sehr Menschliches. Mhm. Was glaubst du, was macht das für mit einem Menschen, wenn der sowas Schreckliches nicht direkt erlebt, aber vorfindet? Ich meine, die Leiche eines Kindes, die möchte, glaube ich, keiner von uns dreien jemals wirklich sehen. Nein. Was glaubst du, macht das mit so einem ganz normalen Menschen, der seinem Alltag nachgeht? Wie beeinflusst das so jemanden?
Boah, Wahnsinn. Also, das ist ja das, wie du schon sagtest, das will man sich nicht vorstellen. Und das ist ja auch so ein bisschen dann drin, dass sie das so verarbeitet, indem sie ja auch so ein bisschen im Alkohol sich erstmal flüchtet, ne, um das irgendwie wegzukriegen. Und dann, ich weiß nicht, also, ich kann mir das nur vorstellen. Also ich habe es ja auch nicht erlebt und will es auch nicht erleben. Es ist, glaube ich, etwas, was einen nie loslässt und was du auch immer wieder, vor allen Dingen, wenn das so eine Routine, auf so einem Routineweg passiert, wo du immer wieder hergehst und dass du dann immer wieder auch daran erinnert wirst. Also ich glaube, da musst du wirklich so einen Tapetenwechsel vornehmen, um das verarbeiten zu können. Oder müsste ich wahrscheinlich, weil das einen unglaublich belastet. Und das ist ja auch was mir oft manchmal in Thrillern oder in so Geschichten auch ein bisschen zu wenig, also so passiert, ne? Ich finde immer, dass die Leute da alle, die sind immer alle unglaublich stark in so Thrillern. Weil sie denen passieren die dollsten Sachen und trotzdem, ne, entwickeln die alle immer so eine Stärke. Und man glaubt das ja auch, dass der Mensch dann über sich hinaus wächst in so Krisensituationen. Aber ich glaube auch, dass es halt eben auch Menschen gibt, die echt so zusammenbrechen darunter. Und das ist ja nicht nur Silke in dem Fall, sondern auch dann der Volkmar, ne, der Pfleger, der dann auch noch eine Rolle spielt irgendwann. Und dass einfach ich auch so dieses Gebrochensein nach so einer Erfahrung, das zu beschreiben, das fand ich auch wichtig und war mir auch wichtig, ja.
Die Antwort fand ich krass, also das habe ich gerade gefühlt.
Ja. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Wenn man so einen schwer moralischen Stoff schreibt, dann kann man sich mit so vielen Nuancen auseinandersetzen. Man hat immer das Gefühl als Leser, dass der Autor vorher genau wusste, wie seine Charaktere drauf sind, damit er möglichst viele Facetten abdecken kann. Aber ich denke mal, das passiert alles mehr oder minder automatisch. Du hast halt diese verschiedenen Figuren. Der eine ist so drauf, die andere ist so drauf. Und durch diese Situationen, in die geworfen werden, fühlst du dich da als Autor empathisch auch rein und das verselbstständigt sich. Und das ist wahnsinnig interessant, stelle ich mir vor, das dann für sich selbst auszuloten und für die Geschichte auszuloten.
Ja, total. Ja. Also dieses, du, wie ich ja schon mal sagte eben auch, ne, du gehst mit denen mit und du sitzt mit im Auto, du sitzt mit denen irgendwo und manchmal sind es ja auch Orte, die ich auch selber kenne, ne, und die ich dann auch irgendwie genutzt habe. Also das war auch so ein Tipp damals von Sebastian. Er hat erzählt, da kann ich mal gerade noch was aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar Die Therapie ist ja sein erster Thriller gewesen. Mhm. Und er hatte damals Die Therapie geschrieben und hatte die geschickt an Agenturen und da spielte der Stoff in den USA. Und dann hat der jetzige, also die Agentur, bei der ich auch unter Vertrag bin und bei der auch Sebastian unter Vertrag ist, der Literaturagent hat ihn dann angerufen und mit ihm darüber gesprochen und hat ihn dann gefragt, ob er denn da mal gelebt hätte oder dort mal gewesen wäre an diesen Stellen, wo das spielt. Und hat er gesagt, nö. Dann hat er gesagt, ja, aber warum haben Sie das denn dann gewählt als Ort? Und dann hat er gesagt, ja, weil das ein Thriller irgendwie in Deutschland, das war ja damals noch total so, konnte man sich ja nicht vorstellen, dass das mal so toll wird, das passiert ja irgendwie hier nicht. Und dann hat der Verleger gesagt, der Literaturagent hat dann gesagt, ja, aber es ist doch viel authentischer, wenn es da passiert, wo man sich auskennt. Und deswegen schreib doch, ne, verleg das doch mal dahin, wo du lebst. Und genau das mache ich ja auch, also diese Orte, die gibt's ja alle. Also hier, ich habe ja keinen fiktiven Ort erschaffen, außer das Hospiz. Das gibt es an der Stelle tatsächlich nicht. Das habe ich aber so ein bisschen auch aus, ne, Pietätsgründen natürlich gemacht. Mhm. Und aber sonst die Orte gibt's alles. Also tatsächlich gibt es auch das Grammophon, diese Kneipe, in der Nadja und Simon sitzen und dort liegen auch tatsächlich diese Tausende von Erdnussschalen auf dem Boden, wenn man da durchgeht. Ne, das gibt's halt wirklich und da läuft und ich habe auch schon da gesessen, eines dieser wunderbaren leckeren roten Biere getrunken und Turn the Page von Metallica gehört. Ne, also das ist halt dann einfach so ein Ort und dann nimmt man das mit auf und geht das mit den Leuten durch und erlebt diese Momente nochmal und das ist total cool und das ist auch, finde ich, mit das Schönste am Schreiben einfach, diese Personen zu entwerfen. Ich bewundere ja vor allen Dingen so Fantasy-Autorinnen und Autoren, ne, die sich so komplette Welten ausdenken mit noch so Sprachen und Religionen und allem, was da so dazugehört. Da ist das ja nur eine Nuance, weil wir ja so ein bisschen eher so die Realität und Wirklichkeit versuchen abzubilden. Aber das ist, also Figurenentwicklung finde ich das Coolste. Ich habe jetzt gerade an dem neuen Projekt, an dem ich arbeite, auch eben noch drüber gesprochen, so einen Moment, ne? Ich habe so eine Szene vor Augen, die habe ich einfach wirklich vor Augen, die muss echt langsam geschrieben werden, weil das so in mir drin ist, dass ich abends, wenn ich im Bett liege, die immer wieder vor meinem geistigen Auge abläuft und du denkst, boah, das muss jetzt raus irgendwann, ne? So.
Da muss ich kurz einwerfen, bist du dann auch so einer? Weil ich erwische mich da oft, wo ich dann schon im Bett liege und mir denke, oh, das ist geil, ja, das kann ich mir merken. Und dann wacht man in der Früh auf und konnte sich's doch nicht merken.
Ja, das ist so scheiße. Das stimmt. Und ich habe das auch immer, weil ich denke, dann denke ich auch noch so bescheuert, so nach dem Motto, sag dir das jetzt mal so 10-mal nochmal, dann vergisst du es auf keinen Fall. Ne? Und dann wachst du morgens auf, verdammt, was war das? Ne? Und ich schreibe mir kleine Sachen dann so ins Handy rein und da Notizen, ne, halte ich die so fest. Und dann habe ich da manchmal Fragmente stehen, die nützen mir dann aber auch nichts mehr.
Ich kann das so sehr gut fühlen.
Einen haben wir noch, eine Person, über die wir sprechen müssen. Das ist eine Person, die musstest du auch entwerfen. Und zwar den Mörder, der eine besondere Beziehung zu Astrid Lindgren hat. Mhm. Wie kamst du der Idee?
Ich habe das Buch, also es lag während des Schreibens auch die ganze Zeit hier neben mir auf dem Schreibtisch. Das ist mit das Lieblingsbuch meiner Freundin. Und die hat mir das damals total empfohlen. Ich habe gar nicht gewusst, so wirklich, obwohl zu meiner Schande muss ich das gestehen, ich kannte natürlich oder kenne natürlich Astrid Lindgren und also man verbindet die ja vor allen Dingen mit Pippi Langstrumpf, dass die halt eben auch so eine krasse Geschichte wie die Brüder Löwenherz geschrieben hat. Ich habe das dann gelesen, das Buch, und habe immer wieder gedacht, boah, wie super das wäre, ja, dass es eine Person gibt, die dieses Buch so als Antrieb benutzt und für sich so als auch als Quelle von den Entscheidungen, die man trifft. Das finde ich sowieso spannend. Also man würde jetzt sagen, so, da gibt es so klassische Bücher wie die Bibel, ne, die kannst du schön nehmen als Quelle deiner Entscheidung. Aber was ist, wenn du jetzt mal so ein Buch nimmst, so wo du wirklich für dich so deine moralischen Grundsätze rausnimmst? Also wo du einfach so sagst, dann nehme ich alles raus. Und ey, ihr glaubt nicht, dass, ne, das ist so verrückt manchmal gewesen, dass ich Szenen geschrieben habe und dann dachte, ah ja, weißt du, jetzt ist eigentlich so wieder die Zeit, dass er nochmal in diesem Buch nachgucken müsste. Und dann habe ich gar nicht, dann habe ich irgendwas aufgeschlagen und habe so ein bisschen quer gelesen und dann ist einem so ein Satz untergekommen und man hat gedacht, ja, das ist es, ne, irgendwie. Und das fand ich total cool. Deswegen hat mich das so begleitet. Ich hatte leider nicht die Erlaubnis oder habe leider nicht die Erlaubnis bekommen, direkt zitieren zu dürfen. Sonst hätte ich gerne auch vor das Buch noch ein Zitat aus Gebrüder Löwenherz geschaltet und auch tatsächlich im Buch ihn 2-3 Stellen vorlesen lassen, sozusagen laut, ne, so laut vor sich hin, weil ich die so super passend fand. Da musste ich die so ein bisschen so eher so indirekt, ne, einbauen. Mhm. Aber das war trotzdem total super. Also das Buch finde ich herausragend gut.
So cool.
Sehr interessant, ja.
Ja. Dann haben wir quasi die Fitzek-Schule besprochen, deinen Werdegang, deine Recherchen. Wir haben den Inhalt deines Buches kurz zusammengefasst, Bezüge zu den Figuren geschaffen und müssen damit leider das sagen, dass wir schon Richtung Schluss gehen.
Ach, Mensch.
Und zum Schluss haben wir aber immer die richtigen, richtig geilen Rauschmeisterfragen. Und weil ich jetzt so auf die Uhr gucke, ich glaube, die stellen wir alle, Max, oder?
Ja, können wir machen, klar.
Ne, diese Fragen dienen dann ein bisschen so Persönliches aus dir herauszukitzeln.
Ja.
Und da haben wir im Buch besonders gut aufgepasst. Und zwar erwähnst du an einer Stelle in dem Buch Der Outsider von Stephen King.
Ja.
Ein Buch, das ich persönlich richtig geil finde.
Ja.
Steht dieses Buch auch in einem Bücherregal? Und wenn ja, was steht daneben?
Auch Stephen King. Also es steht, ich ordne meine Bücher nach Autor.
Zum Glück nicht nach Farbe, weil das ist scheinbar ein neuer Trend.
Ja. Was gibt's noch nach Lebenslage, ne? oder nach Stimmung gibt's, können Sie man auch. Egal. Also ich habe es auf jeden Fall. Es ist ein bisschen verrückt. Ich muss jetzt was erzählen. Oh je, meine Freundin, wenn die den Podcast hört. es ist so, ich ordne die eigentlich. Also ich habe auch eine große Musiksammlung und ordne natürlich alphabetisch und dann auch nach Erscheinungsdatum.
Okay. Ja?
Aber meine Freundin konnte nicht damit leben, der innere Monk meiner Freundin konnte nicht damit leben, dass dann Hardcover neben Taschenbüchern stehen, ne, beispielsweise. Weil man hat ja nicht von jedem unbedingt vielleicht die Hardcover-Ausgabe. Und dann hat die dann gesagt, da musste ich mich dann einlassen auf den Kompromiss, dass dann quasi Hardcover zu Hardcover und Taschenbuch zu Taschenbuch kommt. Es stört mich tierisch, ja, also wenn du das jetzt hörst, Nadine, tut mir leid, es stört mich. Jetzt ist es raus.
Und, ja, da kann ich dazu sagen, dass ich Hardcover, die dicken, immer ganz nach links stelle. Und ja, dann kommen erst die Taschenbücher irgendwann.
Ja, dann freut sich jetzt Nadine, dass du das sagst, weil das tut sie auch. Genau, ja. Sie ganz nach links. Und neben dem Outsider müsste dann, jetzt muss ich überlegen, was müsste das Institut stehen, oder? Vielleicht?
Ja, so ungefähr, ja.
Ja.
Okay, sehr cool. Schöne Antwort. Stephen King steht neben Stephen King.
Ja.
Maxi, machst du die nächste?
Ja, das hast du jetzt gesagt, weil es ums Essen geht, ne?
Ja.
Also du erwähnst in Kleine Engel auch so einige Gerichte im Verlauf der Handlung. Wir haben unter anderem Döner, wir haben gebratene Ente, wir haben Toast mit Wasser, Tiefkühlpizza, Grillfleisch, Tiramisu und gebratene Nudeln. Was davon oder auf was davon könntest du auf keinen Fall verzichten?
Ach du liebes bisschen. Auf den Döner.
Den hätte ich, glaube ich, auch genommen.
Ja, ich auch.
Also man muss echt dazu sagen, hier in diesem kleinen Ort, in dem ich lebe, ne, gibt es einen hervorragenden, entschuldigt den Begriff Dönermann, ja, aber es ist wirklich unglaublich. Also der schmeckt so gut und das ist richtig, richtig lecker. Und wir erwischen uns dann doch oft dabei, dass wir sagen, boah, wollen wir nicht uns gerade nochmal einen Döner bei dem holen? Das ist ja auch ein Bezug da auf diese Fressmeile, die es da in der in Gummersbach da gibt, wo die beiden Kollegen da arbeiten, ne, von der Polizei, da gibt's das halt auch alles. Und da stehen wir halt auch natürlich oft vor und gucken da irgendwie, was könnte man da essen. Und ja, aber ich wusste gar nicht, ne, ist ja voll das kulinarische Buch, hör mal.
Da haben wir beim Lesen tatsächlich immer, wenn eins erwähnt wurde, die Idee kam mir ziemlich fix, zu notieren, was die gerade essen, um das zu fragen. Und ich dachte mir, ich notiere auch alles, also auch die 2 Toasts mit Wasser. Und dann dachte ich mir, wie geil wäre es, wenn du sagst, du kannst darauf nicht verzichten.
Wer isst denn 2 Toast mit Wasser, verrückt? Also,
ich weiß nicht, was da in der Szene los war, aber da stand auf jeden Fall 2 Toasts mit Wasser.
Tja, musste schnell gehen wahrscheinlich. Nee, also der Döner, der ist es.
Jawohl. Auf deiner Homepage steht, du hoffst, dass es Aliens gibt.
Ja.
Da stellen wir uns die Frage, denkst du, die Aliens wären enttäuscht, wenn sie uns finden?
Ja, wahrscheinlich ja. Also ich meine,
ja, wenn man die gebundenen Ausgaben mitten ins Regal stellt, kann ich mir schon vorstellen.
Also meine Alien-Liebe ist geweckt worden durch ein Buch, oder das muss er ja, ne? Ich habe so ein Buch, Alien, wie heißt es denn? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo es in meinem Bücherregal hier steht. Egal. Also es ist ein Buch gewesen, da hat ein Mann von seinen tatsächlichen Entführungen berichtet, ja, die er erlebt hat. Auch mit Fotos, ne, und allem Pipapo drin, dass der immer so Aliensichtungen hatte. Und das habe ich als Kind, hatte das in der Grundschule, hatte das ein Klassenkamerad von mir, dieses Buch. Und da wollte ich das unbedingt auch haben und habe das mir dann, hat irgendwann mir das besorgt, beziehungsweise geschenkt bekommen, keine Ahnung. Und ich habe dieses Buch wirklich immer wieder mir auch diese Fotos angeguckt. Und Jahre später dann, ne, als es dann dieses Internet gab, ja, habe ich dann herausgefunden, dass das alles Schmu ist. Ja, dass der das alles gefälscht hat und so. Und da ist so eine Welt in mir zusammengebrochen. Aber ich bin großer Star Trek-Fan. Ja, ich weiß nicht, ich stehe auf diese Alien-Sachen. Also wenn, ist egal, wenn ich abends vor Netflix oder so sitze und es gibt einen Alien-Film, dann wird der geguckt. Also ich weiß auch nicht warum, und aber es ist, ja, es ist eine Leidenschaft und ich hoffe wirklich, dass es irgendwo anders, weil das auch so ein bisschen uns relativieren würde, ne, so, weil ich finde, der Mensch, der ist so von sich überzeugt und findet sich so großartig, das würde auch nochmal ein bisschen was gerade rücken, wenn man wüsste, ne, wir sind doch nicht die Einzigen.
Das finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Antwort. Ja.
Danke, danke.
Ganz neu auf Instagram, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, habe ich Folgendes gesehen. Du bist Mitglied im Syndikat.
Ja.
Das ist die Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur. Mhm. Was ist denn das für geiler Scheiß?
Ja, also das hat man, also ich wusste irgendwann mal, dass es das gibt, tatsächlich. Und jetzt, wo ich dann ja so richtig offizieller Autor bin, hat man gesagt, ja, du kannst jetzt auch Mitglied im Syndikat werden. Und dann habe ich das mir durchgelesen und angeguckt. Und ja, der Herr Fitzek ist ja auch Mitglied im Syndikat. Und von daher bin ich da, habe ich dann einfach mal so einen Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und jetzt bin ich da drin im Club, ne, irgendwie. Und finde das auch total cool, weil die erste Sache, also ne, man wird da so ganz hoch und heilig auch mit aufgenommen in die Hall of Fame sozusagen. Und das ist schon cool. Also da gibt es einen coolen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und es gibt coole Möglichkeiten. Jetzt schon so das Erste, dass es irgendwie, weil es ja so wenig Lesungen im Moment gibt durch Corona, dass es einen Radiosender gibt, der jetzt gesagt hat, okay, Leute können ihre Bücher vorstellen und sowas. Ne? Da wird also auch wirklich versucht, einen zu unterstützen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ist eine coole Sache und ja, bin froh, dass ich da jetzt drin bin.
Sehr cool.
Cooles Ding, ja.
Ja, und zum Schluss haben wir weniger eine Frage, sondern eher einen Gedanken.
Was wir gut fanden an Kleine Engel, dass du zum Schluss auch eine Danksagung an die Pflegekräfte rausgehauen hast.
Ja.
Das ist ja gerade zur Zeit oder seit zur Corona-Zeit immer, haben wir denen ja viel zu verdanken, sagen wir es mal so.
Ja.
Und da ziehen wir den Hut davor, dass du da eine Danksagung rausgehauen hast. Also ganz, fanden wir ganz toll.
Ja, danke. Ja, also der Dank ist ja quasi, ne, da drin. Ich find's tatsächlich, also auch das ist wieder sowas, wo wir so lernen gerade, oder Corona hat ja generell uns ganz viel gezeigt oder Dinge gezeigt in unserer Gesellschaft, die irgendwie schief laufen oder auf schief angehen, wo wir irgendwie sagen, das kann so nicht weitergehen. Und das ist ja etwas, wo wir wirklich jetzt alle uns einig sind. Ne? Diese Menschen machen da so einen Bombenjob und dann stellen wir uns auf den Balkon und klatschen abends, ja, was irgendwie ein schönes Zeichen ist, aber wovon keiner sich was kaufen kann, wirklich nicht, ja. Und dass da, ich meine, der Mindestlohn, dass der jetzt angehoben wird, das ist ja schon mal ein Anfang zumindest wieder für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber wir müssen echt mal irgendwie klarkriegen als Gesellschaft, was ist uns wirklich etwas wert? Und ich finde, ich bin bei der Recherche zu Kleine Engel, bin ich da drauf gestoßen, dass bei der Pflege, ja, also das heißt, wenn Menschen in einem Pflegeheim leben, da ist dann auch alles irgendwie aufgeführt und da gibt es den Beitrag für die Körperpflege desjenigen, der in einem Pflegeheim lebt. Und der Betrag ist monatlich niedriger angesetzt, als was der Deutsche im Durchschnitt für die Wäsche seines Autos ausgibt im Monat. Ja, und da habe ich nur gedacht, das zeigt so ein bisschen manchmal wieder, wie wir so drauf sind. Und ich will nicht total pessimistisch sein, aber mir wäre es wichtig, dass wir mal wieder auch so Diskussionen führen über, ja, wichtige Sachen will ich jetzt nicht sagen, aber über so grundlegende Dinge, was ist uns was wert? Weil ich erlebe es auch täglich mit der Bildung, ja, wie da einfach eben nicht wirklich das reingesteckt wird, was nötig wäre. Ja, dann könnten wir, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne tun. Und dann fänden uns vielleicht die Aliens auch nicht so blöd.
Das sind richtig schöne Worte zum Abschied.
Das war richtig gut, ja.
Ja. Wir bedanken uns vielmals, dass du mitgemacht hast. Ich glaube, es hat riesen Spaß gemacht uns allen, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also fand ich total cool, ja.
Und Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt schon am 29. Dezember. Also relativ bald.
Die wird hoffentlich auch so unterhaltsam. Also ich finde, wir hatten hier Emotionen. Es ging ja ziemlich düster zu. Sehr lustig. Ich bin mehr als zufrieden.
Das ist das Wichtigste.
Daniel, du kannst uns noch sagen, wo man dich überall online findet.
Ja, also auf meiner Homepage, ne, www.daniel-kohlhaas.de und dann habe ich Profile bei Instagram, bei Facebook und ja, und dann immerhin weiß ich schon, also wenn das alles sich so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt, dass ich im April 22 auf kleine Lesetour auch gehen kann, mit zumindest schon ein paar Terminen, die schon feststehen und die dann auch hoffentlich durchgeführt werden können, wo man mich dann auch mal vielleicht live erleben kann. Weil tatsächlich ist so das Unterhalten auch da mir wichtig und nicht nur rein die Düsternis. Und von daher, ja, kann man mich da finden.
Sehr cool. Kleine Engel heißt das Buch, Daniel Kohlhaas heißt der Autor. Wir bedanken uns und sagen auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ich danke euch. Vielen Dank. Die Anekdote oder meine Anekdote stammt aus meiner Kindheit. Und zwar musste ich damit leben, dass meine Eltern immer wieder an denselben Ort in den Urlaub gefahren sind. Und mein Vater, es liebte, dort zu wandern. Ja, das heißt, wir sind nach Österreich gefahren, in die Berge und sind dort gewandert. Deswegen übrigens bin ich heute kein Wanderfreund mehr. Aber das ist nicht die Anekdote, sondern wir waren auf einer Bergspitze, ich will es mal Alm nennen sozusagen, und waren da irgendwie mit dem Auto aber tatsächlich hingefahren. Und ich musste auf die Toilette und als ich wiederkam, war mein Vater weg. Und tatsächlich hat er mich dort vergessen. Ja? Der ist tatsächlich zurück zur Unterkunft gefahren und hat dort festgestellt, oh Mist, ich habe meinen Sohn vergessen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel das damit zu tun hat, dass ich jetzt so düstere Thriller schreibe. Aber das hat natürlich einiges mit mir gemacht. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich bis zu dem Punkt, ich bin dann zu Fuß, habe ich mich auf den Weg gemacht, ja, zurück. Und bis ich dann wieder eingeholt wurde, also man mir entgegenkam mit dem Auto, habe ich wirklich gedacht, das ist nicht passiert, das kann nicht sein. Das würde der nicht machen. Ja, das würde dem nicht passieren. Und dann, naja, muss man jetzt noch dazu sagen, jetzt kommt noch der Knüller, ja, dass nicht er mir entgegenkam, sondern mein Onkel, die mit uns auch im Urlaub waren zu dem Zeitpunkt, weil er sich nicht getraut hat. Und der mich dann abgeholt hat.
Das ist sowas, das kennt man immer nur aus Filmen und denkt, nee, das passiert nicht.
Ja, genau, ja. Das ist, also irgendwann baue ich das auch mal ein, ne? Ich weiß ja, mein Vater, der liest nicht, ja, der wird wahrscheinlich nie eins meiner Bücher lesen, aber dann kann ich auch mal so eine Geschichte verbauen.